Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die deutschen Holocaust-Experten, die es gibt, sind häufig ins Ausland gegangen oder waren möglicherweise auch in der Bundesrepublik nicht ganz so angesehen, dass sie dann auch eine professionelle Karriere so ohne weiteres hätten machen können. Auch in der akademischen Lehre ist der Holocaust als Gegenstand unterbelichtet gewesen, ich würde vermuten sogar bis heute, sodass hier also ein echter Nachholbedarf im Land der Täter, wenn man so will, besteht.
Kaum vorstellbar, aber wahr. Ausgerechnet in Deutschland hat die Holocaust-Forschung noch viele blinde Flecken. Die führenden Forschungseinrichtungen kommen aus den USA und aus Israel. Und umso wichtiger ist es, dass der Weltkongress der Holocaust-Forschung, der heute zu Ende geht, in München stattfand. Über den Kongress gleich mehr. Danach gehen wir zweimal auf die soziale Stellung oder Ungleichstellung der Frauen ein, einmal im Mittelalter und einmal bei den Wikingerinnen. Außerdem berichten wir über Tempelforschung in Nepal und zum Schluss aus Anlass des Mauerfalls vor 30 Jahren die Toten des Eisernen Vorhangs. Wie viele Menschen bei Fluchtversuchen aus der DDR ums Leben kamen, ist noch immer nicht zuverlässig geklärt. Die Musik kommt heute von Petrus Klampanis und im Studio ist Carsten Schröder. Im Dritten Reich nannte sich die Stadt München stolz die Hauptstadt der Bewegung, weil Hitler hier seine Parteikarriere gestartet hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in München das erste deutsche Institut gegründet, in dem die NS-Zeit erforscht werden sollte. Das Institut für Zeitgeschichte, kurz IFZ. Unter den Historikern dort waren allerdings auch ehemalige Wehrmachtsoffiziere, die sich mitunter damit beschäftigten, ihre eigene Sicht auf den Holocaust durchzusetzen. Dabei scheuten sie auch nicht davor zurück, jüdische Historiker zu diskreditieren, wie zum Beispiel Raoul Hilberg, der heute zweifelsfrei als Koryphäe der Holocaust-Forschung gilt. Inzwischen jedoch konnten sich die Holocaust-Forscher hierzulande mit den großen Forschungsinstituten in Nordamerika und Israel vernetzen. Und zum ersten Mal holten sie die renommierte Fachtagung Lessons and Legacies nach München. Tobias Krone hat die Tagung für uns verfolgt.
Ein Gipfeltreffen der Holocaust-Forschung in München. Das veranlasst den Organisator Frank Bajor dazu, in seiner englischen Eröffnungsrede an seinen markigen Kommentar vor einem Jahr zu erinnern. Ich habe den Witz gemacht, wie Hitler und die Nazi-Elite wohl gerade in der Hölle sitzen und die denkbar schlimmste Bestrafung für sie eine Konferenz zum Holocaust in München wäre, ihrer einst so geliebten Hauptstadt der Bewegung. Den Witz machte der Münchner Geschichtsprofessor damals noch in St. Louis auf der vergangenen Station der Kongressreihe Lessons and Legacies. Seit 1989 findet sie alle zwei Jahre statt. Bisher immer in den USA, wo man sich schon länger für den Holocaust als Forschungsfeld interessierte als in Europa. Andreas Wirsching, der Präsident des Münchner Instituts für Zeitgeschichte.
Die deutschen Holocaust-Experten, die es gibt, sind häufig ins Ausland gegangen oder waren möglicherweise auch in der Bundesrepublik nicht ganz so angesehen, dass sie dann auch eine professionelle Karriere so ohne weiteres hätten machen können. Auch in der akademischen Lehre ist der Holocaust als Gegenstand unterbelichtet gewesen, ich würde vermuten sogar bis heute, sodass hier also ein echter Nachholbedarf im Land der Täter, wenn man so will, besteht.
Aufgeholt hat man gerade in München, wo es inzwischen ein Zentrum für Holocaust-Studien gibt. Auf dem Forschungsfeld überschneiden sich oft die Disziplinen der Geschichts- und der Sozialwissenschaften. Etwa bei Veronika Springmann von der Freien Universität Berlin, die sich mit einem bisher eher weniger bekannten Phänomen auseinandersetzte: Fußballmannschaften in Konzentrationslagern.
Als ich angefangen habe, über Sport in Konzentrationslagern nachzudenken, bin ich erst über eine ganz andere Praxis gestolpert, nämlich dass Sport von den Aufsehern genutzt wurde, um die Häftlinge zu quälen. Und aus dem Lauf meiner Recherchen bin ich dann darauf gestoßen, dass in vielen Konzentrationslagern Fußball gespielt wurde von wenigen Häftlingen, die dann am Sonntag die Fußballspiele organisiert haben.
Fußball durften nur die Funktionshäftlinge spielen, die unter der Woche als Aufseher oder in der Lagerverwaltung arbeiteten. Nur sie hatten überhaupt noch genügend Kraft, sich sportlich zu betätigen. Jüdischen Insassen, in der Regel ganz unten in der Lagerhierarchie, waren derartige Privilegien nicht gestattet. Anders als beispielsweise politischen Gefangenen aus dem Deutschen Reich.
sobald so etwas wie ein Fußballpokal geschnitzt wird, Turniere gespielt werden, wird ja eine Zukunftsvorstellung aufgebaut. Und das, glaube ich schon, ist sehr hilfreich zum Überleben, nicht nur an Tag für Tag zu denken, sondern wirklich eine Vision von Zukunft aufzubauen. Ich muss mir Gedanken machen, oh, wer spielt nächsten Sonntag gegen wen, also will ich bis zum nächsten Sonntag überleben.
Gleich mehrere Vortragsreihen auf der Tagung widmen sich dem sozialen Alltag im Nationalsozialismus. Von den Liebesaffären mancher SS-Aufseherinnen bis hin zum modischen Ausdruck der anfangs noch wohlhabenden Ghettobewohnerinnen in Warschau. Der Pariser Historiker Laurent Joly widmet sich dagegen einer Frage im größeren Maßstab. Warum konnten in Frankreich 3/4 der 300.000 Juden überleben? Also vergleichsweise viele, sowohl im besetzten Norden des Landes als auch unter dem Vichy-Regime, das den Süden im Geiste Hitlers regierte.
Klarsfeld mettait cela sur le compte.
Der Historiker Serge Klarsfeld begründete das mit der öffentlichen Meinung in Frankreich. Die öffentliche Meinung sei nach 1942 gegen Massenverhaftungen gewesen und habe Vichy an Deportationen gehindert. Die amerikanischen Historiker Robert Paxton und Michael Maris sagten, es lag eher daran, dass die Deutschen nicht genügend Züge hatten. Soweit der Forschungsstand in den 80ern. Laurent Joly nutzte in den vergangenen Jahren Archive, die sich ihm öffneten, vor allem die der französischen Polizei. Anders als im Deutschen Reich war nicht die ideologisch eifernde SS für die Verhaftung der Juden zuständig, sondern die staatlichen Ordnungshüter. Auf jeder Befehlsebene gab es einigen Spielraum. Ein Polizeikommissar konnte zum Beispiel seine Leute ermuntern, Juden zu verhaften oder es auch lassen. Das ging auch so weit, dass Polizisten die Juden, die sie verhaften sollten, vorwarnten. Ich komme in 2 Stunden wieder. Überall gab es diese Spielräume. Und manchmal hat sich dadurch die Situation für Juden verschärft. Und manchmal hat das den Juden aber auch das Leben gerettet. Immerhin 80 Menschentransporte gingen auch von Frankreich aus in die Vernichtungslager im Osten. Ein weiterer Schwerpunkt auf der Münchner Tagung ist Holocaust als Bildungsthema. Gerade die Gruppe der Geflüchteten aus muslimischen Ländern geriet hierzulande in den Fokus. In Syrien, Irak oder Afghanistan ist der Holocaust kein Unterrichtsthema. Die Berliner Migrationsforscherin Sina Arnold hat mit den Geflüchteten ausführliche Interviews geführt.
Viele der Menschen, die vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen sind, die wissen erstmal relativ wenig über den Holocaust. Die haben davon schon mal gehört, aber nicht wirklich viel gelernt in der Schule und haben dann so ganz komische, verzerrte Bilder, wer das war, Adolf Hitler, was da passiert ist. Und dann kommen die nach Deutschland und merken plötzlich, für Deutschland ist das anscheinend ein sehr wichtiges Ereignis historisch. Da gibt es Denkmäler, da wird drüber gesprochen und für viele bedeutet das, dass sie mehr Informationen haben. Wollen, dass sie sich interessieren, aber auch, dass sie verwirrt sind. Sie nicht wissen, was darf man sagen? Darf man sagen, der Hitler war ein guter Mensch oder ein schlechter? Und sich erst mal hier orientieren müssen.
So schockierend das wirken mag, 40% der 14-jährigen Schüler in Deutschland wissen mit dem Namen Auschwitz-Birkenau nichts anzufangen, Migrationshintergrund hin oder her. Gefragt seien nun vor allem Aufklärungsfilme auf Arabisch für das Online-Portal YouTube, um Informationen über den Holocaust nicht allein den zahlreichen antisemitischen Propagandavideos im Netz zu überlassen. Mit etwa 200 Teilnehmern ist die Münchner Lessons and Legacies Tagung der größte Kongress, den Holocaust-Forscher jemals abgehalten haben. Viele israelische und osteuropäische Wissenschaftler sind gekommen, da die weite Reise über den Atlantik und die sonst teuren Tagungsgebühren für sie entfallen. Gerade um die osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen sorgt sich der Veranstalter Andreas Wirsching.
Also in Polen und auch in Ungarn ist Holocaust-Forschung eine Strecke weit für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sogar gefährlich, weil sie sich damit möglicherweise auch eine Karrierechance verbauen können. Einfach deswegen, weil so eine Art geschichtspolitischer Druck entstanden ist, dass man am besten das Thema gar nicht behandelt oder wenn, dann auch in einer bestimmten Art und Weise, die natürlich diese beiden Länder in dem Fall als heroische Opfer gewissermaßen des Geschehens betrachten. Und umso wichtiger ist es, dass hier mit den Lessons and Legacies in Europa ein Forum geschaffen ist, wo eben auch jüngere osteuropäische Wissenschaftler kommen können und ihre Forschungen auch diskutieren lassen können. Und das ist also ganz wichtig.
Über den Weltkongress der Holocaust-Forschung, der heute in München zu Ende ging, berichtete Tobias Krone. Das Rollenbild, das man sich von den Frauen des Mittelalters macht, ist meistens geprägt von überlieferten Sagen und Märchen, zum Beispiel Kriemhild und Siegfried, Guinevere und König Arthur. Die Realität sah sicherlich anders aus, aber auch in der Wirklichkeit des Mittelalters gab es Frauen, die über viel Macht verfügten. Am Landesmuseum Mainz fand Anfang dieser Woche eine Tagung über Rollenbilder und die soziale Stellung der Frauen im Mittelalter statt. Eva-Maria Götz berichtet.
Sie waren Ehefrauen und Mütter, ganz klar, aber sie waren eben auch Herrscherinnen und das hat sie in den Quellen niedergeschlagen, wo sie geradezu als Teilhaberinnen an der Herrschaft im Kaiserreich bezeichnet worden sind.
Sagt Amalie Vössel, Professorin für die Geschichte des Mittelalters an der Universität Duisburg-Essen. Gemeint sind hier ausschließlich Frauen, die dem hohen Adel angehören. Kunigunde von Luxemburg etwa, die Frau Kaiser Heinrichs II.
Kunigunde erteilt militärische Befehle, während ihr Mann an der anderen Grenze Belagerungen durchführt.
Nach dem Tod ihres Ehemanns im Jahre 1024 führt sie die Regierungsgeschäfte allein weiter, bis der neue Regent Konrad geweiht wird. Auch hier ist Kunigunde kein Einzelfall.
Sie haben ja in diesem hochmittelalterlichen Reich die Situation, dass sowohl Otto der Dritte als dreijähriges Kind zum König gewählt und dann eben auch gekrönt worden ist, sein Vater stirbt und dann eben eine Regentschaft notwendig wird, die seine Mutter, die Kaiserin Theophano, und seine Großmutter, die Kaiserin Adelheid, übernehmen und später dann für Heinrich IV. Eben seine Mutter Agnes die Regentschaft führt. Und da agieren sozusagen die Kaiserinnen für den kleinen Kindkönig, treffen politische Entscheidungen und gestalten die Politik im Reich.
Hochgebildet sind diese Frauen, vermögend und selbstständig. Auch die Ehefrauen, die nicht an vorderster Stelle die Regierungsgeschäfte mitbetreiben oder die Mütter, Schwestern, Töchter und Schwägerinnen in den Herrscherhäusern, machen ihren Einfluss geltend, sind wichtige Fürsprecherinnen, wenn es um Ämterverteilung geht, und kümmern sich um die sozialen Belange im Reich. Viele von ihnen setzen ihren Besitz ein und gründen Konvente, eine frühe Form von Klöstern. Orte, an denen sie selbst als Leiterin einer Gemeinschaft leben können. Matthias Untermann, Professor für europäische Kunstgeschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Diese Damenstifte haben keine strenge Ordensregel. Sie müssen nicht so streng in Klausur leben, wie das Nonnen im Kloster tun. Sie sind besser versorgt und haben vornehmere Kleider. Und was im Mittelalter eine gewisse Rolle spielt, sie können auch wieder austreten, wenn sich beispielsweise die Möglichkeit für sie ergibt, zu heiraten.
Prächtige Kirchenbauten, wie zum Beispiel im oberrheinischen Ottmarsheim, im westfälischen Freckenhorst, in Quedlinburg oder das Frau Münster in Zürich, zeugen bis heute vom hohen Status und Selbstbewusstsein der Stifterinnen. Großer Landbesitz garantiert ihnen ökonomischen Einfluss und Macht.
Die Äbtissin von Säckingen ist beispielsweise die Stadtherrin der Stadt Säckingen. Die Äbtissin des Fraumünsters von Zürich war die Stadtherrin der Stadt Zürich. Diese Konvente sind ein Zeichen dafür, dass die Frauen dieser Adelsfamilien zwar arbeitsteilig eine andere Aufgabe übernehmen als die Männer in den gleichen Familien, dass sie aber eben in der Verwaltung von umfangreichen Gütern stark dazu beitragen, dass diese Adelsgesellschaft funktioniert.
Ob das auch für die nicht adeligen Kreise gilt, ist nicht überliefert und kann nur vermutet werden. Sicher aus den Quellen ersichtlich ist jedoch, dass diese relative Selbstbestimmtheit von Frauen im Hochmittelalter endet. Matthias Untermann.
In der katholischen Kirche gibt es im 12. Jahrhundert ganz deutliche Tendenzen zu einer Frauenfeindlichkeit. Es wird eben doch zunehmend darauf geachtet, dass Frauen weniger Verantwortung bekommen, dass sie aus der Kirche eher ausgeschlossen werden, unsichtbar gemacht werden, marginalisiert, sagt die Wissenschaft.
Auch in den jüdischen Gemeinden werden zeitgleich Frauen mehr und mehr aus der Öffentlichkeit verbannt. Zumindest lassen Anbauten an den Synagogen aus dem frühen 13. Jahrhundert darauf schließen. Frauenschulen werden diese durchaus herrschaftlichen und repräsentativen Gebäudeteile genannt und in ihnen verschwinden die weiblichen Mitglieder der Gemeinde während des Gottesdienstes, unsichtbar.
Interessanterweise gibt es zuerst die eigenständigen Annexbauten, die sich eben eine Wand mit der Synagoge teilen. In diese Wand wurden dann die Hörfenster eingebrochen und eine rituelle Tür wurde eingefügt,
sagt die Kunsthistorikerin Florence Fischer. Sie forscht im Team des rheinland-pfälzischen Weltkulturerbeantrages für die historischen jüdischen Städten von Worms, Speyer und Mainz. Schummstädten heißen sie. Ein Name, den sich die drei ältesten jüdischen Gemeinden in Deutschland schon im 12. Jahrhundert selbst gegeben haben. Schumm steht dabei für die Anfangsbuchstaben der Städte Spira, Warmeisa und Magneza. Die Gemeinden, die im gesamten askenasischen Kulturkreis hohe Autorität genießen, geben sich eine gemeinsame Satzung, die Takanot Schumm. Und auch hier finden sich Regeln, die die Stellung von Frauen betreffen und zeigen, wie deren Teilnahme am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt wird. Dr. Christoph Kluse, Historiker am Ari-Maimon-Institut für Geschichte der Juden der Universität Trier.
Die Takanot Schumm beginnen ganz am Anfang mit einer Bestimmung, die sagt, kein Mann soll mit seiner Frau während der Tage ihrer Unreinheit zusammen essen.
Doch trotz dieser Versuche, den Radius von Frauen mit Hilfe von einem für uns heute seltsam anmutenden Reinheitsverständnis zu begrenzen, so ganz gelingt es nicht, ihnen ihren Einfluss streitig zu machen. Im 14. Jahrhundert gewinnen sie wieder größere Souveränität. Und auch auf christlicher Seite finden viele Frauen ihre Autonomie wieder. Unter dem Schutz der Kirche, aber doch in gewisser Distanz zu ihr, gründen sie Laienschwesternschaften, Beginen genannt. Diese ermöglichen ein relativ freies Leben ohne männliche Aufsicht in kleinen Gruppen. Ein Beispiel: Adelheid von Dausenau aus Koblenz.
Sie hat sehr viel geerbt und dieses Erbteil hat sie gut verwaltet,
berichtet die Mittelalterhistorikerin Dr. Sigrid Wegner.
Wir haben also eine Quelle, wo genau steht, die und die Besitzung habe ich der Kartause vermacht, aber nach meinem Tode. Immer postmortem, ja. Und vorher hatten die Kartäuser ihr bestimmte Abgaben zu liefern.
Bis ins 15., 16. Jahrhundert erhält sich diese besondere Lebensform für Frauen. Solange sind auch die autonomen jüdischen Geschäftsfrauen belegt. Aber auch in der frühen Neuzeit haben Frauen wohl mehr Spielraum, als bislang bekannt war. Denn unsere Geschichtsschreibung geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Und das war nun wirklich eine Zeit, die den Frauen nur einen Platz zubilligen wollte, den am Herd.
Rollenbilder und die soziale Stellung der Frauen im Mittelalter. Über eine Tagung am Landesmuseum Mainz berichtete Eva-Maria Götz. Die skandinavischen Länder gelten als die Länder, in denen die Gleichstellung von Mann und Frau besonders weit vorangeschritten ist. Möglicherweise hat diese Entwicklung sogar schon in der Wikingerzeit begonnen. Eine Studie von Wirtschaftshistorikern der Universität Tübingen kommt zu dem Schluss, dass die Wikinger Frauen ihren Männern damals kaum nachstanden. Am Telefon ist jetzt Professor Jörg Barten, der an der Studie beteiligt war. Guten Abend, Herr Professor Barten. Für Ihre Studie haben Sie Skelette aus der Wikingerzeit untersucht, aber das sind ja zunächst einmal nur Knochen und Zähne. Wie können Sie daraus auf die soziale Gleichstellung von Wikingerinnen und Wikingern schließen?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich denkt man natürlich bei Skeletten zunächst erstmal an andere Dinge. Aber wir können aus den Zähnen beispielsweise ablesen, wie stark die Unterernährung verbreitet war. Zum Beispiel gibt es ein Phänomen, das nennt sich Schmelzhypoplasien. Das ist so ein Indikator dafür, dass Individuen sehr wenig hochwertige Ernährung bekamen. Und wenn man das jetzt vergleicht bei Frauen und bei Männern, dann bekommt man einen Indikator für ungleiche Behandlung von Mädchen gegenüber Jungs oder eben nicht.
Heißt das, wenn die Zähne in gleich gutem Zustand sind, dann ist es auch ein gleicher sozialer Rang?
Genau, es ist der allgemeine Zahnzustand kann uns auch etwas aussagen und speziell gibt es noch diese waagerechten Linien, das sieht man auch in heutigen indischen Regionen noch manchmal, Das ist noch so ein spezieller, relativ treffsicherer Indikator für Unterernährung und auch problematische Gesundheit in früher Kindheit.
Nun sind die Zähne das eine, das andere sind die Knochen. Kann denn der Knochenbau auch etwas aussagen?
Ja, und zwar die Länge der Knochen sagt etwas aus, wie viel hochwertige Lebensmittel das Individuum in der Kindheit bekommen hat. Wenn wir zum Beispiel sehr lange Femur-Oberschenkelknochen vor uns haben und die bei Frauen über einen Mittelwert von vielen hundert Individuen systematisch relativ lang sind im Vergleich zu Oberschenkelknochen von Männern, dann ist das ebenfalls ein Indiz dafür, dass die Frauen vergleichsweise gut ernährt waren. Und das finden wir eben gerade bei den Wikingerfrauen des Frühmittelalters und beginnenden Hochmittelalters.
Also diese Werte von den Männern und Frauen der Wikingerzeit waren durchaus vergleichbar. Ist das denn in anderen Ländern anders?
Ja, also in dieser Zeit, im Mittelalter, haben wir einen wesentlich größeren Unterschied, sowohl bei diesen Unterernährungsindikatoren auf den Zähnen als auch bei den Knochenlängen im mediterranen Raum und auch in Osteuropa.
Heißt das, die Wikingerinnen waren größer und kräftiger als die Südeuropäerinnen?
Relativ zu den Männern ja und auch tatsächlich absolut gesehen auch.
Nun, daraus schließen Sie auf die soziale Gleichstellung oder eine Angleichung zwischen Männern und Frauen in Nordeuropa oder bei den Wikingern. Galt denn diese vermutete Gleichstellung für ganz Skandinavien und Nordeuropa oder nur so für das Gebiet der Wikinger?
Besonders deutlich wird sie in den besonders ländlichen Gegenden von Skandinavien, also da, wo beispielsweise die Milchwirtschaft sehr wichtig war, da sehen wir eine besonders ähnliche Gesundheitsentwicklung bei Frauen relativ zu Männern. Dort, wo schon die ersten Städte entstanden, da haben wir eher dieses in Anführungszeichen normale europäische Muster, dass die Jungs in der Regel in dieser Zeit bevorzugt wurden bei Ernährung und Gesundheit.
Also die Mädchen in den Städten der Wikinger wurden etwas benachteiligt. Woran lag das?
Wir haben also die Hypothese untersucht, dass es an der Milchwirtschaft lag. Die Milchwirtschaft bietet Frauen tendenziell eine besonders gute Möglichkeit, sich am Erwerb des Haushaltseinkommens zu beteiligen. Also wenn es um die Betreuung von Rindern und Kühen und so weiter geht, dann können Frauen besonders viel beitragen. Während in anderen Regionen Europas haben wir vorwiegend Getreidewirtschaft, die halt dann harte Arbeit am Pflug ist, wo insbesondere auch der männliche Körperbau einen Vorteil bietet.
Gibt es eigentlich andere Studien, eher kulturhistorische Studien, die für den hohen sozialen Status der Wikingerfrauen in der Landbevölkerung sprechen?
Es gibt eine ganze Reihe von Studien. Allerdings haben die immer das Problem, dass die Quellen ein bisschen weniger verlässlich sind. Es handelt sich entweder um Leute aus dem Ausland, die über die Wikinger berichten, oder es handelt sich dann um Quellen aus späteren Zeiten. Ganz berühmt ist natürlich der Reisebericht von dem Händler, Spion, Diplomaten Abraham Ben Jakob, der im 10. Jahrhundert das heutige Schleswig, also das damalige Haithabu, besucht hat und darüber sich verwunderte, dass die Wikinger Frauen sich auf eigene Initiative hin scheiden lassen durften und die Gemeinschaft dieses sogar noch unterstützt hat. Das war er von zu Hause nicht gewöhnt.
Wie hat sich der soziale Status der Frauen in Skandinavien dann später weiterentwickelt, bis hin zur Zeit der Industrialisierung?
Tendenziell blieben die Frauen in Skandinavien immer relativ stark im Vergleich jetzt zu anderen Regionen Europas. Wir haben dann für spätere Zeiten zum Beispiel das Heiratsalter verglichen. Da kann man eben den Schluss ziehen, wenn die Frauen sehr früh und meistens dann auch gegen ihren eigenen Willen verheiratet werden, wie zum Beispiel im 19. Jahrhundert noch in Indien oder so, dann haben die Frauen in der Regel eine ungünstigere Stellung. Während in Skandinavien haben sie ein relativ hohes Heiratsalter behalten und auch einen relativ hohen Einfluss darauf, wen sie heirateten.
Vielen Dank. Das war Professor Jörg Barton vom Sonderforschungsbereich Ressourcenkulturen an der Universität Tübingen. Mehr über die Wikinger und ihre Kultur hören Sie an dieser Stelle in der nächsten Woche.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften. Auch als Podcast.
Im Frühjahr 2015 erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 das Land Nepal am Rande des Himalayas. Wenige Wochen später sorgte ein zweites Beben für weitere extreme Schäden. Die bittere Bilanz: fast 9000 Menschen starben, mehr als 22.000 wurden verletzt. 200.000 Häuser und Gebäude stürzten ein, darunter auch zahlreiche Tempel, die zum UNESCO-Welterbe gehörten. Der Wiederaufbau hat begonnen, für die Betroffenen immer noch schmerzhaft. Auch heute noch fällt das nicht leicht. Selbst der Wiederaufbau der Tempel bringt zahlreiche Schwierigkeiten mit sich, wie Michael Stang in Kathmandu recherchiert hat.
In Kathmandu sind auch mehr als 4 Jahre nach der Katastrophe noch überall Spuren der Erdbeben zu sehen. Einige Tempel wurden noch nicht wiederaufgebaut, andere sind eingerüstet und manche Gebäude werden seit 2015 nur notdürftig mit zahlreichen Holzbalken gestützt. Im Südosten der nepalesischen Hauptstadt, gleich neben dem Innenministerium, befindet sich die NRA, die National Reconstruction Authority, eine Behörde, die nach den beiden schweren Erdbeben 2015 gegründet wurde. Ihr Ziel: der Wiederaufbau des ganzen Landes. Chandra Shrestha, Executive Member der NRA, zeigt in seinem Büro auf eine Karte Nepals, auf der die zerstörten Gebiete markiert sind.
Die farbigen Bereiche betreffen 32 Regierungsbezirke. In knapp der Hälfte des Landes gab es also Schäden durch die beiden Erdbeben. Hier in diesen dunklen Gebieten waren die Schäden besonders schlimm. In diesen 14 Bezirken gab es die meisten zerstörten Gebäude.
Es sei eine schwere Zeit gewesen, so Chandra Shrestha. Doch jetzt, mehr als 4 Jahre später, befinden sie sich auf der Zielgeraden.
Wir werden planmäßig fertig werden. Wir haben mittlerweile 70-80% der zerstörten Gebäude rekonstruiert. Die restlichen 20-30% schaffen wir innerhalb eines Jahres. 2020 wird unsere Arbeit beendet sein.
Doch das betrifft nicht alle Gebäude. Unter den zerstörten Bauten waren auch viele, die zum UNESCO-Welterbe gehören, so Christian Mannhardt, UNESCO-Repräsentant in Nepal.
Das Kathmandu-Tal, das insgesamt 7 Welterbezonen hat, die alle zu einer Stätte zusammengehören, war sehr, sehr stark betroffen. Da waren 751 Gebäude, die beschädigt waren. Und von denen 131 vollkommen eingestürzt.
Jetzt ist der Wiederaufbau der Gebäude in vollem Gange, eigentlich. Doch die Zusammenarbeit mit den lokalen Stellen verläuft nicht immer reibungslos, so der Archäologe und Kunsthistoriker.
Ja, dieses Abtasten findet nach wie vor statt, auch jetzt 4 Jahre nach dem Erdbeben. Denn die Qualitätsstandards hier sind relativ niedrig, leider. Die haben ganz restriktive Regeln, welche Vertragspartner sie für den Wiederaufbau nehmen dürfen. Also die müssen öffentliche Ausschreibungen machen für die Arbeiten und müssen dann den billigsten Bieter nehmen, der ja nicht unbedingt der beste ist.
Für die UNESCO hat aber die Qualität Vorrang und das führt zu Konflikten, wenn etwa ein falscher Kalk- oder Sandmörtel genutzt wird. Auch soll kein Zement für den Wiederaufbau von historischen Tempeln Verwendung finden. Zu solchen irdischen Problemen gesellen sich mitunter auch religiöse und kulturelle, so Christian Mannhardt.
Und man muss diese religiösen Gefühle natürlich respektieren.
Denn so wichtig viele UNESCO-Vorgaben auch erscheinen, haben Empathie, das Verstehen und Anerkennen kultureller und religiöser Regeln stets eine höhere Priorität.
Der krasseste Fall war der Shantipur-Tempel in Soyambu. Das ist ein tantrischer Tempel und den dürfen nicht mal buddhistische Priester betreten. Also es ist ein buddhistischer Tempel und wir haben 9 Monate gebraucht, bis wir eine Priesterfamilie gefunden haben, die bereit war, den Tempel überhaupt zu betreten und uns zu sagen, was die Schäden im Tempel drin sind.
Das Alter der Anlage ist unbekannt. Der Bau an sich verfügt über drei Räume.
Den ersten Raum, den darf jeder betreten. Zu manchen Zeremonien wird er geöffnet. Aber dann die beiden inneren Räume, die sind verboten. Da darf man also nicht mal reinschauen.
In einem der Räume hatte das Erdbeben eine Wand zerstört, in der ein 2 Meter großes Loch klaffte. Die UNESCO-Mitarbeiter haben die Schadstelle direkt mit einer Holzwand verkleidet, damit niemand hineinschauen kann. Wie groß die Schäden im Inneren waren, konnten sie aber nicht eruieren.
Dieser Innenbereich des Shantipur-Tempels geht runter in ein Grottensystem in dem Hügel drin, von dem niemand weiß, wie groß diese Grotten sind, wie tief das runtergeht, wohin die Gänge führen und so weiter. Weil die Priesterfamilie, die da rein darf, das ist also jetzt nur ein Vater mit seinem 21-jährigen Sohn, die dürfen da rein, aber die dürfen nichts erzählen.
Eine praktische Lösung muss der Herr, also eine, die alle religiösen Vorgaben einhält, aber dennoch eine Restaurierung ermöglicht.
Es ist uns dann aber gelungen, die quasi anzustellen, diese beiden Priester.
Unter Anleitung von UNESCO-Ingenieuren und lokalen Experten lernten die beiden religiösen Männer die Grundzüge der Gebäudesanierung. Anschließend bekamen die handwerklichen Novizen Material und Werkzeug gestellt.
Wir haben die Arbeiten außen gemacht und die beiden Priester haben die Arbeiten innen gemacht. Also die durften uns aber nur vage erzählen, was die Schäden sind. Die durften nicht mal Zeichnungen uns machen oder Fotos aufnehmen und uns dann zeigen.
Aber es besteht immerhin berechtigter Grund zur Hoffnung, dass der Tempel auch künftigen Generationen erhalten bleibt.
Wir versuchen, alle Bauten zu verstärken. Und es muss nicht unbedingt mit Stahlgerüst innen oder mit Beton oder Zement gemacht werden. Wir haben Konzepte aufgestellt, indem man die inneren Holzrahmen zum Beispiel in den Wänden verstärkt.
Aktuell könnte sich neuer Ärger anbahnen. Das UNESCO-Welterbe-Komitee hatte im Sommer 2019 beschlossen, eine Monitoringgruppe nach Nepal zu schicken. Die Mission, die am 15. Oktober ihre Arbeit aufgenommen hat, soll die Gebäude der 7 UNESCO-Stätten im Kathmandu-Tal untersuchen. Danach wird das Team eine Empfehlung an das Welterbe-Komitee geben, ob Kathmandu auf die Welterbe-in-Gefahr-Liste kommt oder nicht. Dagegen gibt es heftigen Widerstand aus Nepals Politik. Denn der UNESCO-Titel ist ein Tourismusmagnet und stellt dem Land viele Einnahmen sicher. Wie der Streit ausgeht, sei heute noch nicht absehbar, so Christian Mannhardt. Klar sei nur, dass die erste Prognose, dass der Wiederaufbau nach 10 Jahren abgeschlossen sein und mit Kosten von 205 Millionen US-Dollar einhergehen wird, zu optimistisch war.
Ich glaube, dass der Wiederaufbau mit Sicherheit 20 oder 30 Jahre noch dauern wird und auch teurer sein wird, ganz klar.
Der Wiederaufbau der Tempel von Nepal nach den schweren Erdbeben von 2015. Aus Kathmandu berichtete Michael Stang. Viele Menschen bei Fluchtversuchen aus der DDR ums Leben kamen, ist noch immer nicht geklärt. Es geht dabei nicht nur um die Berliner Mauer oder um die Mauer an der deutsch-deutschen Grenze. Wie viele ertranken bei Fluchtversuchen in der Ostsee? Wie viele versuchten, über die angrenzenden Länder des Ostblocks zu fliehen und kamen dabei um? Die Quellenlage ist schwierig, weil die Todesfälle den Angehörigen gegenüber vom Ministerium für Staatssicherheit verschwiegen, verschleiert oder als tragische Unfälle hingestellt wurden. Über die Toten des Eisernen Vorhangs ein Beitrag von Peter Leusch zum 30. Jahrestag des Mauerfalls.
Ich bin so von Glück. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die von wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich.
Die ersten Frauen, wie kommen wir zum Kudamm? Ist schon
super.
Ich habe damals 61 Frühstück gemacht und habe gesehen, wie der Stacheldraht gezogen wurde. Jetzt will ich dabei sein, wenn Schluss ist.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Stellen die Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Der 9. November 1989 schrieb ein Kapitel Weltgeschichte. Der Fall der Berliner Mauer.
Die Meldung jagte um den Erdball, als Regierungssprecher Günter Schabowski zum Ende einer Pressekonferenz beiläufig verkündete, ab sofort könnten die DDR-Bürger ungehindert in den Westen reisen. Es war aber keine Maueröffnung, kein Freiheitsgeschenk der Regierung, sondern ein von den Menschen in der DDR erkämpfter Mauerdurchbruch, schrieb der Ostberliner Zeithistoriker Ilko Sascha Kowalczuk. Heute, 30 Jahre später, ist die Mauer, das verhasste Gesicht der Diktatur, weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden. Doch die Bernauer Straße zwischen Stadtmitte und Wedding erinnert an den Terror. Hier hat man zum Gedenken an die Opfer und an das Leid der geteilten Stadt ein Stück Mauer, Todesstreifen und Wachtürme stehen lassen.
Die Bernauer Straße ist ja hauptsächlich deswegen auch ein besonderer Ort, weil die Grenze hier einen speziellen Verlauf hat. Hier verlief sie nämlich an dem Fuß der Gebäude, die zu Ostberlin gehörten. Das heißt, wenn man diese Häuser durch die Haupteingangstür verlassen hat, war man direkt in Westberlin, bevor die Mauer gebaut wurde.
In den ersten Stunden des 13. August 1961, als der Mauerbau begann, als der Osten Berlins systematisch abgeriegelt wurde, so der Historiker Dr. Gerhard Selter von der Stiftung Berliner Mauer, spielten sich hier vor den Augen der Westberliner und der Journalisten aus der ganzen Welt dramatische Szenen ab. Menschen, denen buchstäblich in letzter Minute die Flucht in die Freiheit gelang, und andere, die das mit dem Leben bezahlen mussten.
Erste Maueropfer war an der Bernauer Straße Ida Siegmann, ein paar Tage nach dem Mauerbau. Es war der 22. August. Am Tag vorher wurden die Haustüren langsam zugenagelt und dann auch relativ schnell vermauert. Und das ist ihr auch passiert. Und dann hat die einfach, wir vermuten, einfach Panik bekommen und hat dann ein paar Habseligkeiten aus dem dritten Stock aus ihrer Wohnung hinausgeworfen, hat vermutlich in der Hoffnung, das würde ihren Sprung abfedern, und ist dann hinterhergesprungen und hat sich so verletzt, dass an den Folgen gestorben ist.
Die Stiftung Berliner Mauer hat an der Bernauer Straße eine Gedenkstätte errichtet. Berlin-Besucher erledigen diesen Ort, diese Sehenswürdigkeit nicht im Schnelldurchgang, erklärt Hanna Berger, die die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung leitet. Nicht wenige Besucher verweilen vielmehr auf dem Außengelände vor einer besonderen Installation, einer Metallwand mit kleinen Nischen, wo die Opfer des Grauens ihren Namen, ihr Gesicht zurückerhalten.
Wir haben im Außengelände der Gedenkstätte das sogenannte Fenster des Gedenkens. Dort sind Fotos der Todesopfer an der Berliner Mauer. Wir gehen derzeit von 140 Todesopfern aus und dort kann man ihre Fotos sehen, die Namen lesen und die Todesdaten. Es ist aber auch so, dass wir täglich Andachten für die Todesopfer lesen in der Kapelle der Versöhnung, wo sozusagen immer eine Biografie an einem Werktag gelesen wird. Und das ist natürlich auch das Ziel, diese Geschichten, diese Biografien, diese Menschen nicht zu vergessen.
In der Nähe liegt der Nordbahnhof, einer der sogenannten Geisterbahnhöfe, wo S- und U-Bahnen in der geteilten Stadt tagtäglich von West nach West, von Kreuzberg zum Wedding, unterirdisch die Mitte Ostberlins passierten, ohne anzuhalten. Die Geisterbahnhöfe wurden mit Barrieren, Rollgittern und Bewegungsmeldern gegen Fluchtversuche immer perfekter gesichert. Ja, man hat sogar die Grenzbeamten während des Dienstes in ihren Beobachtungsposten eingesperrt.
Die Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten abhaut, sind wahrscheinlich DDR-Grenzer gewesen. Nicht nur, weil sie die beste Gelegenheit hatten, sondern auch, weil sie das größte Problem hatten. Nämlich den meisten Grenzern war, also den einfachen Grenzern, war durchaus klar, dass das Grenzregime moralisch fragwürdig, nicht in Ordnung war und dass es auf keinen Fall vertretbar war, auf unbewaffnete Leute zu schießen. Das wussten die.
Die Mauer, das Grenzregime, der Schießbefehl haben großes Leid über die Stadt gebracht und vielen Menschen das Leben gekostet. Das steht außer Frage. Streit gibt es aber bis heute über die exakten Opferzahlen, darüber, wie viele Menschen genau bei Fluchtversuchen an der Berliner Mauer umgekommen sind. Die Arbeitsgemeinschaft 13. August nennt Zahlen, die von Wissenschaftlern als zu hoch kritisiert wurden, zum Beispiel von Dr. Jochen Staat, der im Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin mit dem Thema befasst ist.
Wir haben mit der AG 13. August eigentlich von Anfang an das Problem gehabt, dass die AG 13. August eine sehr hohe Zahl von Todesfällen in ihren Listen hat. Also inzwischen sind sie bei knapp 2000 angelangt. Und dass sie Fälle zählen, die unserer Meinung nach nicht in diesen Bereich fallen. Sie zählen beispielsweise alle Suizide, die es in den Grenztruppen gegeben hat. Und da gab es eben auch viele Fälle, die nicht mit dem Dienst im Zusammenhang hingen, sondern Alkoholismus, Eheprobleme, privater Art. Und da, wo wir das geprüft haben, haben wir gesagt, diese Ansicht können wir nicht teilen, dass wir die als Opfer des Grenzregimes zählen.
Bereits 2005 wurden das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und die Stiftung Berliner Mauer beauftragt, die Zahlen und Identitäten der Maueropfer wissenschaftlich zu klären. Dr. Hanno Hochmuth, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung.
Diese sehr, sehr unterschiedlichen Zahlen, die ja nicht nur von der Arbeitsgemeinschaft 13. August, sondern zum Teil auch vom Mauermuseum am Checkpoint Charlie vorgestellt worden sind, und das ja nicht nur jetzt, sondern eben auch schon im Jahr 2004 zum Beispiel, die sind ja im Prinzip der Anlass gewesen für dieses Forschungsprojekt, was zu diesem Handbuch geführt hat, weil einfach ganz, ganz verschiedene Zahlen im Schwange waren und verschiedene Historiker Skepsis äußerten gegenüber diesen Zahlen, vor allen Dingen aufgrund Grundlage der Kriterien, die dafür angelegt worden sind.
Hans-Hermann Hertle und Maria Noke, die Herausgeber des Handbuchs Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961 bis 1989, legten ihrem biografischen Handbuch einen wissenschaftlich eng gefassten Opferbegriff zugrunde. Opfer ist, wer bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen ist oder dessen Tod in einem engen, kausalen, zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang mit dem Grenzregime stand. In der aktuellen dritten Auflage aus diesem Jahr verzeichnet das Handbuch 140 Todesfälle. Es ist eine Mindestzahl, also all jene Fälle, die wissenschaftlich aufgeklärt werden konnten. Das Handbuch erschöpft sich aber nicht in Listen und Zahlen. Vielmehr gibt es den Opfern in Kurzbiografien ihren Namen, ihr Gesicht und ihre Geschichte zurück. Warum ist diese ganze wissenschaftliche Aufarbeitung eigentlich so schwierig? Die Forschung hat es mit einer problematischen Quellenlage zu tun, erläutert Hanno Hochmuth.
Eine große methodische Schwierigkeit ist, dass man eigentlich zu einem Gutteil angewiesen ist auf die Hinterlassenschaften des mörderischen Staates selbst. Das heißt, die Aktenhinterlassenschaften, die es dazu gibt, sind eigentlich komplett aus der Seite der Täter. Es gibt natürlich auch Hinterlassenschaften, Verdachtsfälle, die kommuniziert worden sind, zum Beispiel von Westberliner Fluchthelfern, zum Beispiel auch vom Mauermuseum, was es ja schon vor 1989 gegeben hat. Aber die Aktenüberlieferung, auch gerichtsmedizinische Gutachten und so weiter, da stammt auch eigentlich fast alles aus der DDR.
Das Ministerium für Staatssicherheit ließ nicht zu, dass Fakten eines Fluchtversuchs an die Öffentlichkeit gelangten. Vielmehr verfasste es sogenannte Legenden, in denen der Tod eines Flüchtlings den Angehörigen gegenüber verharmlost, zum Beispiel als Unfall hingestellt wurde. Todesschüsse gab es aber in Berlin bereits lange vor dem Mauerbau. Gerhard Selter hat dazu jüngst seine Forschungsergebnisse veröffentlicht, zum Beispiel einen von Augenzeugen berichteten Fall kurz nach dem 17. Juni 1953.
Wo Westberliner Jungs am Spandauer Schifffahrtskanal gegenüber vom Invalidenfriedhof einfach, weil es heiß ist, schwimmen wollen. Und gegenüber sind kasernierte Volkspolizei, also die Vorläufer der NVA, eingesetzt. Die sagen denen, sie sollen weggehen. Und der Spandauer Schifffahrtskanal hat ganz zu Ostberlin gehört an dieser Stelle. Und die Jungs, die sind der Auffassung, dass die Grenze in der Mitte verläuft, sodass sie glauben, dass sie das Recht haben, ins Wasser zu gehen. Und fangen an, mit Steinen rüber zu werfen. Und dann positioniert sich einer dieser KVP-Soldaten. Hinter einen Baum legt das Gewehr, seinen Karabiner in die Astgabel und er schießt damit zielgerichtet und offensichtlich kalten Blutes den 15-jährigen Wolfgang Röhrling.
Eine lange Zeit umstrittene Zahl an Todesopfern gab es auch an der innerdeutschen Grenze. Jochen Stadt vom Forschungsverbund SED-Stadt der FU Berlin hat zusammen mit Klaus Schröder ein Handbuch vorgelegt. Es verzeichnet 327 aufgeklärte Fälle an der innerdeutschen Grenze.
Im Prinzip existierte bereits ein Grenzregime zur Gründung der DDR. Das war von den sowjetischen Besatzungsmacht, war das errichtet worden. Die haben vorher die Grenze kontrolliert und haben ab 1947 eine deutsche Grenzpolizei aufgebaut. Die hieß zunächst Grenzpolizei und ab 1952 hieß sie Deutsche Grenzpolizei. Der gehörten dann schon Anfang der 50er Jahre 20.000 Männer an, die dort an der Grenze Dienst taten und patrouillierten. Und die hatten schon eine Schusswaffenanordnung, dass sie auf Grenzgänger, die nicht stehen bleiben, schießen. Erst Warnschuss anrufen, dann Zielschuss.
Ab 1952 wurde die Grenze für Fluchtwillige zu einer immer perfekteren Todesfalle ausgebaut. Minen und Selbstschussanlagen hinterließen grausig entstellte Opfer. Den Angehörigen war es verwehrt, die Toten noch einmal zu sehen. Die Forschung zu den Todesopfern in Berlin und an der innerdeutschen Grenze ist weitgehend abgeschlossen. Aktuell ist aber ein drittes Forschungsfeld hinzugekommen: die Fluchtopfer an den Außengrenzen des Ostblocks und an der Ostsee. Das bis 2022 laufende Forschungsprojekt des Forschungsverbunds SED-Stadt hat bereits 39 Todesfälle ermittelt. Weitere 400 Verdachtsfälle müssen untersucht werden. Jochen Staat schildert einen Fall, den er in diesem Jahr aufklären konnte.
Das waren zwei 18-jährige Jungen aus Leipzig. Die haben 1980 versucht, über Bulgarien nach Griechenland zu flüchten. Die Berichte, die wir kannten, lauteten sowohl von bulgarischer Seite als auch von DDR-Seite, sie seien angerufen worden, seien weggelaufen in Richtung der Grenze eines Waldes, der dort war, und dann sei nach Warnschüssen gezielt geschossen worden. Beide waren tot. Wir haben jetzt in den Überlieferungen des Ministeriums für Staatssicherheit eine geheime Obduktion gefunden, die in Leipzig angefertigt wurde. Die Obduzenten sind zum Schweigen verpflichtet worden, aber aus dieser Obduktion geht eindeutig hervor, dass der eine junge Mann von vorne in den Kopf geschossen wurde und der zweite unter der Achsel einen Durchschuss hat, der ihn getötet hat. Das heißt, er hatte vermutlich schon die Hände gehoben.
Den Eltern hatte man dagegen erzählt, die Jungen seien in einem militärischen Sperrgebiet ums Leben gekommen.
Wenn jemand an der Grenze ums Leben kam, ob in Berlin oder innerdeutsche Grenze oder auch an den Außengrenzen, wurden die gesamte Familie überprüft. Es wurden verhört, die Angehörigen, ob sie was wussten vorher von den Fluchtplänen. Ihnen wurde misstraut und vor allem, sie wurden zum Schweigen verpflichtet. Man durfte die Tatsache, dass jemand bei einer Flucht ums Leben gekommen ist, nicht in eine Todesanzeige schreiben, sonst wurde die nicht veröffentlicht. Also die durften dann nur schreiben, unser Sohn oder unser Bruder ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die Beisetzungen wurden von der Stasi überwacht, alle, die dorthin kamen, wurden fotografiert. Die waren dann sofort verdächtig, wenn sie an einer solchen Beisetzung teilgenommen hatten.
Wie viel Recht, wie viel Gerechtigkeit ist möglich? Die Mauerschützen sind in den Prozessen der 90er Jahren mit Bewährungsstrafen davongekommen. Nur die höheren Befehlsgeber aus Militär und Politik erhielten mehrjährige Haftstrafen. Es ist zu hoffen, dass sich zum 30. Jahrestag in all die Freude über den Mauerfall auch Nachdenklichkeit und Erinnerung an die Opfer mischen, weil sonst die Mauer zu einem rein touristischen Highlight für Berlin, zu einem Spektakel gerät, aber darüber ihr Schrecken und ihr Leid, das sie den Menschen angetan hat, verloren gehen. Hanna Berger von der Stiftung Berliner Mauer.
So ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel jetzt zu der zentralen Gedenkveranstaltung am 9. November sind natürlich auch die Angehörigen, mit denen wir in Kontakt stehen, sozusagen so sie das wünschen, sind sie natürlich herzlich eingeladen, auch teilzunehmen. Sodass es sozusagen nicht nur ein Gedenken ist an die mutigen Oppositionellen von 89, die auf die Straße gegangen sind, sondern durchaus auch an so einem Tag natürlich die Opfer nicht vergessen werden.
Die Toten des Eisernen Vorhangs. Ein Beitrag von Peter Leusch zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Zum Schluss noch diese Nachricht. Der aufrechte Gang des heutigen Menschen soll sich nach jüngeren Funden einer internationalen Forschergruppe in Europa und nicht wie bislang angenommen in Afrika entwickelt haben. Ein im Unterallgäu neu entdeckter möglicher Vorfahr von Mensch und Menschenaffe habe sich wohl bereits vor fast 12 Millionen Jahren auf zwei Beinen fortbewegen können, vermutet ein Forschungsteam um Madeleine Böhme von der Universität Tübingen in einer im Fachmagazin Nature veröffentlichten Studie. Das wären mehrere Millionen Jahre früher als bislang angenommen. Die Funde stellen die bisherige Sichtweise auf die Evolution der großen Menschenaffen und des Menschen grundlegend in Frage. Dass sich der Prozess des aufrechten Gangs in Europa vollzog, erschüttert die Grundfeste der Paläoanthropologie, sagte Madeleine Böhme. Ihr Team hatte zwischen 2015 und 2018 in einem Bachlauf der Tongrube Hammerschmiede im Unterallgäu die versteinerten Fossilien einer bislang unbekannten Primatenart entdeckt. Der sogenannte Danuvius guggenmosi habe vor fast 12 Millionen Jahren gelebt und sich wahrscheinlich sowohl auf zwei Beinen als auch kletternd fortbewegt. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam von Petros Klampanis. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit den Jazz Facts und mit Odilo Klausnitzer. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend mit dem Deutschlandfunk. Im Studio war Carsten Schröder.